Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Mascha Droster am Mikrofon herzlich willkommen. Die Lebensmittelversorgung ist gesichert. Aber was ist mit der Lesemittelversorgung? Wenn Leser und Leserinnen nicht mehr zur Buchhandlung kommen, dann kommt die Buchhandlung eben zu ihnen, per Fahrradkurier etwa. Über den Erfindungsreichtum des unabhängigen Buchhandels sprechen wir in dieser Sendung. Außerdem geht es um eine neue Streaming-Plattform für Theater und Performances, über die unverhoffte Aktualität einer Ausstellung über die Pest. Und in unserer neuen Reihe Endlich mal erklärt erfahren Sie, was man unter einem White Cube versteht. Los geht es aber mit etwas, das seit 2 Wochen eigentlich gar nicht mehr stattfinden darf, mit einer Opernpremiere. Beethovens Fidelio in einer lang schon beworbenen Inszenierung von Christoph Waltz am Theater an der Wien. Applaus gab es dafür nicht gestern Abend, aber es war ja auch keiner da, um zu applaudieren. Das Ganze fand online im Stream statt. Von zu Hause aus zugesehen und zugehört hat unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Bevor wir gleich über das Ergebnis sprechen, unter welchen Umständen ist diese Produktion überhaupt zustande gekommen?
Ja, die Umstände sind eigentlich eine veritable Opernhandlung, denn es war schon geplant, die Premiere dieses Abends mitzuschneiden und vielleicht auch Folgeaufführungen und es dann später auszustrahlen. Und nun war es aber klar, dass die Premiere nicht stattfindet und noch dazu ist das Produktionsteam, das geplant war für die Aufzeichnung, ein italienisches Team gewesen, das aus einer Krisenregion kam, was natürlich bedeutete, das fällt alles flach. Dann hat man also sich Tag und Nacht beraten und hat ein anderes Team zusammengestellt, hat das Theater an der Wien umgebaut, Stühle raus und einen Technikkran reingetan. Es war also eigentlich eine Art Filmstudio. Und jemand aus dem Team rund um Christoph Waltz sagte dann, okay, wir hatten eine Live-Oper geplant, jetzt machen wir eben tatsächlich eine Oper als Film.
Und wie wirkt diese Inszenierung nun als Film?
Das wirkt erstaunlich stark und gut, vielleicht sogar ein bisschen besser, als wenn man es eben zum Beispiel von einem Balkonplatz aus gesehen hätte. Mhm. Die Architektur zunächst des Ganzen ist spektakulär. Das ist ein Büro Barco Leibinger. Die haben so eine Art M.C. Escher Op-Art-Welt geschaffen, also einen großen Raum mit Treppen, die ganz verwirrend sind, in denen wir uns mit den Augen verirren immer wieder, aber auch die Protagonisten. Und da sind alle Spielorte, der Gefangene etwa, der dann runtergestürzt wird am Anfang, diese Treppe, sind dort genauso wie der Auftritt des Gefangenenchors, die dann langsam von der Hinterbühne da über diese Treppen sich dann drapieren. Das funktioniert tatsächlich mit den Close-Ups, auch in der guten wirklich Bildregie von Felix Breisach funktioniert das exzellent. Und ich fand bei dieser Inszenierung bemerkenswert, wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht, dass wir die neueste Beethoven, die neueste Fidelio-Deutung haben wollen, gerade in diesen Zeiten ist es natürlich das Stück der Stunde, dass man es zeitlos inszeniert. Es ist so ein bisschen Gegenwart, ohne es genau festzulegen. Es ist sehr genau von der Personenführung, ohne allzu viel Pathos in den Gesten, einfach genau gearbeitet, präzise gemacht. Und es funktioniert als Geschichte, natürlich vor allen Dingen im Hinblick auf diesen rettenden Minister. Das ist ja der eigentliche Punkt bei diesem Stück, dass es jetzt vielleicht in dieser Zeit auch gar nicht so darum geht, dass jetzt die Ehe das Wichtigste ist und da eine Ehefrau ihren Gatten rettet. Das ist natürlich im Moment uninteressant. Die Frage ist, es ist eine große Krise, es ist alles düster und es gibt einen Deus Ex Machina, einen Minister und es wird plötzlich hell und es gibt dann als realisierte Utopie die plötzliche Befreiung aus einer tiefen Krise. Das ist eine Koinzidenz, die natürlich 110% in unsere Gegenwart passt.
Die folgende Frage ist normalerweise selbstverständlich. In diesem Fall hängt es vielleicht sogar von den Boxen oder Kopfhörern ab. Wie hat es denn geklungen gestern? Was kann man über das Musikalische sagen?
Ja, auch das muss ich sagen, ziemlich gut. Natürlich ist es so, dass, weil man nicht ganz bis zu Ende geprobt hat, man das ein oder andere schon merkt. Gerade beim Orchester, Wiener Symphoniker unter Manfred Honeck, der eine ja zum Teil sehr wienerische Lesart bevorzugt, dann aber auch straffe Tempi. Also es ist so eine Mischinterpretation, die er da realisiert. Übrigens, das ist die zweite Fidelio-Version von 1806 mit der dritten Leonoren-Ouvertüre. Das jetzt habe ich gerade nur in Klammern gesagt für die Spezialisten und Philologen, damit man weiß, welche Fassung da gespielt wurde. Sehr stark insgesamt das Sängerensemble, da vielleicht mal ein kleiner Eindruck. Wir hören Nicole Chevalier und Eric Cutler als Leonore und Florestan.
Oh.
Soweit die beiden Hauptdarsteller, Herr Fuchs. Viel Arbeit war es, keinen Applaus gab es, keine Verbeugungen vor dem Vorhang. Wie hat man den Schluss gelöst gestern?
Ja. Das ganze Team hat sich verbeugt zu uns, zum Publikum, also in die Kameras hinein. Der Applaus galt, den das Team dann gespendet hat, sicher auch dem Technikteam und Christoph Walz sah man auf dieser Aufnahme, der am Schluss allen herzlich gedankt hat und gesagt hat, wie fantastisch, dass das stattfindet. Dann hörte man so eine Mischung aus Jubel und Jodeln sogar von einem Mitglied des Ensembles. Eine Ausstrahlung des Ganzen bei uns ist dann übrigens am 13. April auf Arte, wo eigentlich der Fidelio aus Baden-Baden hätte stattfinden sollen. Also Fidelio wird mit Fidelio ersetzt.
Ja, und Florian Fuchs war das über die Online-Premiere von Fidelio am Theater an der Wien. Und die ist jederzeit zu sehen unter myfidelio.at. Man muss sich also in diesen Zeiten etwas ausdenken als Bühne. Aber für manche Projekte kommt dieser Lockdown allen kulturellen Lebens gerade recht. Für die Seite Spectu etwa, die für sich in Anspruch nimmt, das erste Theater-Videoportal deutscher Sprache zu werden. Oder vielleicht auch schon zu sein. Spectu hat nämlich seinen Launch als Reaktion auf die Corona-Krise vorgezogen, also schon in der Beta-Phase. Seit Donnerstag ist es online und Eberhard Spreng hat sich dort umgeschaut.
Hallo, das System wird jetzt aufgestartet.
Ein performativer Audiowalk beginnt. Die Produktion Arbeit 4.5 lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Hör- und Lauffilm durch zwei Zürcher Stadtbezirke ein, mit der Frage, wie wollen wir heute und in Zukunft arbeiten?
Genau dich meine ich. Du, der du mir zuhörst.
Nacherleben kann man den Audiowalk, eines der diversen Performance-Formate, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, auf der Webseite Spectu, die sich als erster deutschsprachiger Theaterstreaming-Dienst versteht. Seine Geschäftsführerin Elisabeth Caesar erklärt den Hintergrund dieses Startups.
Spectu als Idee ist entstanden, als ich noch Schauspieldramaturgin war am Stadttheater in Bern. Und was mich, aber genauso auch meine Kollegen total genervt hatte, war, dass wir kein digitales Zuhause für Theater haben, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, zu sehen, was passiert, wo im deutschsprachigen Raum, in unserer vielfältigen Theaterlandschaft.
Videos von Theater- und Tanzaufführungen und Performances sollen zum Herzstück des Online-Angebots werden. Bislang luden Theatergruppen ihre Theatervideos für Promotion-Zwecke passwortgeschützt, zum Beispiel auf Vimeo, hoch. Die werden dort natürlich nur sichtbar, wenn sich jemand aktiv dafür interessiert. Das will die Equipe um Elisabeth Caesar ändern.
Man kann auf Spectu als Theater oder eben auch als freie Gruppe eine komplett andere Reichweite haben. Außerdem wird man auf Spectu Profile anlegen können, sich selber vorstellen können als Produktionsbeteiligte. Genauso wird darüber hinaus eine Art zeitgenössisches Archiv entstehen, welches belebt sein wird.
Bislang finden sich auf der Seite Produktion insbesondere von Kulturzentren wie der Dampfzentrale und dem Schlachthaustheater in Bern, dem Berliner Ballhaus Ost und den Sophiensälen, der Roten Fabrik Zürich oder der Salzburger Arge Kultur. Vor allem viel Performatives. Aber mit dem Theater Oberhausen ist auch ein klassisches Stadttheater vertreten, das hier eine Salome-Inszenierung aus dem Jahr 2019 vorstellt.
Das Neugeborene wird seine Hand in das Nest des Drachen legen und die Löwen führen an seiner Mähne.
Wer ist das denn?
Der Prophet.
Wie heißt er?
Johanan.
Natürlich sollen auch die großen Produktionen der staatlichen Theater zu sehen sein, die der Stadttheater, wie aber eben auch der freien Szene. Es geht uns ganz klar auch darum, dass hier kein Unterschied gemacht werden soll. Jede Gruppe, jede Institution kann frei wählen, welche Produktionen sie hochladen wollen, egal ob aus dem Bereich Schauspiel, Tanz oder Performance. Es geht uns um eine Form der Demokratisierung. Es geht uns um Gleichberechtigung, dass bekanntere Produktionen neben unbekannteren und andersrum stehen.
Vielleicht ist man Corona-bedingt zu früh an den Start gegangen. Denn bislang sind nur 14 Produktionen bei Spectio zu sehen, das einmal eine Mischung aus VOD-Plattform und Theaternetzwerk werden will. Ob die ganz großen Häuser mitspielen werden, wird sich zeigen. Die Beta-Phase ist der sympathisch übersichtlichen Seite mit erfreulich ruckelfreiem Player noch anzumerken. So enden einige Trailer mit YouTube-Videoempfehlungen. Jeder Klick ins Playerfenster führt dann natürlich sofort weg von der Spectio-Seite ins Unergründliche der Videodatenkrake. Nach dem derzeit kostenlosen Angebot der Einführungsphase will Spectio künftig auf Wunsch einzelne Videos zeigen, setzt aber wie viele andere VOD-Plattformen auch vor allem auf das Abonnementsmodell. Etwas fantastisch muten allerdings die Preise an. Nach einer Einführungsphase soll ein Einzelaufruf 6 Euro kosten, das Monatsabo 18 Euro. Für dieses Geld kann man locker Netflix und Amazon Prime abonnieren und kriegt als Zugabe noch das Indie-Doc-Film-Label Realize dazu. Die Theatergruppen, deren Content schließlich das Kerngeschäft der Seite begründet, sollen erst Geld sehen, wenn Spectio Überschüsse erwirtschaftet.
Das allerdings könnte dauern, wenn man bedenkt, dass es Online-Firmen gibt, die selbst bei Millionen Kunden noch rote Zahlen schreiben. Ebert Spreng war das über Spectio, das erste Theater-Videoportal in deutscher Sprache. Bleiben Sie aktiv, indem Sie handeln. Das rät ein Unternehmensberater den unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern in der aktuellen Ausgabe des Börsenblatts. Aber wie bei Ausgehbeschränkungen und Ladenschließungen und wenn einem ohnehin schon große Ketten und Online-Anbieter im Nacken sitzen? Über all das, über die Lesemittelversorgung, habe ich vor der Sendung mit Iris Hohnscheid gesprochen, selbst Buchhändlerin und Sprecherin der Interessengruppe Unabhängige Sortimenter des Börsenvereins. Sortimenter, das sind Buchhändler im Sortimentsbuchhandel. Wie besorgt sind insbesondere kleinere, unabhängige Buchhandlungen derzeit?
Sehr besorgt, das muss man schon sagen. Also die Kolleginnen und Kollegen überall im Land haben große Angst um ihre Betriebe. Das sind ja oft kleine Familienbetriebe, mal mit 2, 3 Angestellten. Manches sind Einzelkämpfer. Und da ist schon die Frage, wie lange kann man so eine Schließungszeit, wenn der Umsatz sehr stark zurückgeht oder irgendwann womöglich sogar ganz auf Null, wie lange kann man das aushalten? Das macht schon Sorge.
Andererseits weckt ja so eine verordnete Isolation zu Hause vielleicht sogar noch größeren Bedarf an Büchern. Welche Möglichkeiten gibt es denn weiterhin, einen frischen Lesestoff aus der Buchhandlung zu kommen?
Ja, fast alle Buchhandlungen im ganzen Land haben Versandmöglichkeiten oder liefern sogar vor Ort im Stadtteil aus mit Post, anderen Versanddiensten oder eben oft auch selbst. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben Lastenfahrräder und machen den Nahbereich damit selbst oder machen eine Autotour. Das haben wir jetzt auch zum Beispiel sofort angefangen, haben sofort eine Tour ausgearbeitet und fahren jeden Tag 1 oder 2 Touren per Rad und per Auto in der Stadt.
Also das heißt, die Läden sind geschlossen, aber man kann Sie als Buchhändlerin oder als Buchhändler trotzdem noch erreichen?
Ja, natürlich. Wir haben ja fast alle ganz professionelle Online-Shops. Das lässt sich einfach ergoogeln bei Ihrer Buchhandlung um die Ecke. Da kann man direkt wie in jedem anderen Online-Shop auch einkaufen und dann wird es einem entweder automatisch mit einem Versanddienst zugestellt oder halt von der Buchhandlung direkt geliefert.
Und wie halten Sie da Kontakt zu Ihren Kunden? Wird man da besonders erfinderisch?
Ja, schon. Also es gibt ja tolle Kollegen, die noch viel, viel kreativer sind als wir jetzt selbst. Ich bin immer ganz neidisch, was denen alles noch einfällt. Es gibt Kolleginnen, die machen jetzt FaceTime-Literaturberatung mit ihren Kunden oder posten Buchtipps auf Facebook. Das machen wir auch. Oder stellen kleine Filme auf YouTube. Man kann bei vielen Buchhandlungen sogar per WhatsApp bestellen, was ja ein wirklich sehr unkomplizierter Weg ist. Und fast alle Kolleginnen und Kollegen sind zumindest in gewissen Kernzeiten telefonisch erreichbar und machen dann natürlich auch eine Beratung am Telefon und nehmen Bestellungen entgegen.
Und trotz dieses ganzen Engagements wächst da in der Krise auch die Angst vor den Online-Konkurrenten, den großen Playern auf dem Buchmarkt?
Ja, ein Stück weit natürlich schon. Das kann man nicht wegreden. Das ist ohnehin eine große Konkurrenz. Und die Sorge, dass jetzt viele Menschen, weil es einfach der bekannteste Anbieter ist, zu Amazon wechseln und dort sich alles ordern. Die Sorge ist schon da. Umgekehrt hören wir aber auch Nachrichten aus der Branche, dass gerade der größte Player in der Branche, was den Buchbereich auch angeht, im Moment den Buchbereich sehr runterfährt. Die sagen nämlich, oh, im Moment kann man ja mit Seife und Toilettenpapier mehr Geld verdienen. Die haben also ihre Logistik so umgestellt, dass Buchlieferungen zum Teil sehr viel länger dauern, hören wir von Kunden. Das ist für uns auch eine Riesenchance, zu zeigen, Mensch, wir sind da, wir beraten euch persönlich, nicht nur per Algorithmus, und es geht in diesem Fall womöglich sogar schneller.
Und vielleicht ist dann diese Krise sogar ja fast schon eine Stärkung für den lokalen Buchhandel.
Was die Kundenbindung und unser Image angeht, auf jeden Fall. Denn wir merken jetzt schon so tolle Rückmeldungen und so ein tolles Feedback von unseren Kunden, wo wir also jeden Tag zu hören bekommen, Mensch, ich tue alles, damit er erhalten bleibt. Also diese Kampagne, lass den Klick in deiner Stadt, die ist wirklich bei vielen Kunden schon angekommen. Das betrifft ja nicht nur uns als spezielle Einzelhandelsbranche, sondern generell ganz viele Unternehmen vor Ort. Und da versuchen ganz viele Kunden sehr bewusst mit umzugehen. Und gerade wir im Buchbereich sind den Menschen, glaube ich, so wichtig und so nah. Und das ist etwas, was wir im Moment jeden Tag erfahren. Also wir bekommen so viel Solidarität und wirklich Liebe von unseren Kundinnen und Kunden Land auf Land ab. Das trägt auch natürlich durch solch eine sorgenvolle Zeit. Das ist großartig und macht uns alle gerade sehr froh.
Kein Corona-Tag ohne zumindest eine gute Nachricht. Und die kam von der Buchhändlerin Iris Hundscheid. Dass ausgerechnet eine Ausstellung über eine der schlimmsten Epidemien der Menschheitsgeschichte jetzt schließen musste, das ist Ironie der Geschichte. Die Sonderausstellung über die Pest am LWL-Museum für Archäologie Herne lief allerdings schon einige Monate und zeigte anhand von vielen Objekten die Geschichte der Pestausbrüche vom Mittelalter bis in die Jetztzeit. Die Ausstellung stellt dabei existenzielle Fragen, die an Aktualität nichts verloren haben. Etwa, wie gingen die Menschen mit dieser Gefahr um? Was taten Ärzte, Politiker, Geistliche? Welche Auswirkungen gab es auf Religion, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft? Ist Krankheit also immer auch ein Motor gesellschaftlich-kultureller politischer Prozesse? Das habe ich Stefan Lehnen vom Museum Herne gefragt.
Ja, würde ich schon sagen, vor allem natürlich Krankheiten, die so weit über Reiche des öffentlichen Lebens und so große Anteile der Bevölkerung letztendlich betreffen, weil man ja gerade auch bei unbekannten Krankheiten immer wieder neue Wege suchen muss, damit umzugehen, jetzt nicht nur medizinisch, sondern eben auch gesellschaftlich oder politisch oder religiös, je nachdem, wie schwer jetzt natürlich die Beeinträchtigung ist, aber da muss natürlich auch durchaus einiges in der Gesellschaft auch nochmal neu verhandelt werden vielleicht.
So überraschend der jetzige Corona-Ausbruch weltweit auch kam, man hat mehr oder weniger schnell und beherzt angefangen, ihn zu steuern. Es gibt ja Diagramme, es gibt Hochrechnungen, an denen man sich orientieren kann, die allerdings auch verängstigen können. Wie haben die Menschen damals reagiert, vor 400, 500 Jahren? Gottvertrauen und das war's?
Das ist ganz unterschiedlich, sicherlich auch ganz anders bei der ersten Seuchenwelle, könnte man sagen, die also im späten Mittelalter, in der Mitte des 14. Jahrhunderts auftrat. Da war die Krankheit eben schon wieder unbekannt, musste man sagen. Sie war seit Jahrhunderten nicht mehr in Europa gewesen und niemand hatte sie mehr auf dem Schirm, natürlich auch nicht das Immunsystem. Daher kam sie also für die Leute sehr überraschend und natürlich auch besonders heftig, wenn man sich vorstellt, das waren Bevölkerungsverluste von 25-75%, je nach Region. Dann kann man sich vorstellen, dass das sich alles auf den Kopf gestellt hat. Also jetzt gar nicht vergleichbar, trotz aller Tragik, die natürlich auch bei den heutigen Ausbrüchen liegt. Aber das ist natürlich in den Dimensionen gar nicht vergleichbar. Und man kann sich vorstellen, dass das einen enormen Umbruch letztendlich bewerkstelligt hat. Und das Problem war damals, ähnlich wie heute, dass die Information über die Krankheit deutlich schneller war als die Krankheit selber. Und damit den Leuten natürlich auch viel mehr Zeit blieb, Furcht aufzubauen, wirklich ängstlich zu werden und sich immer wieder zu fragen, kann man denn wirklich nichts dagegen tun? Was machen wir denn jetzt? Also die Verzweiflung war bestimmt sehr groß, wenn man schon 2 Jahre vorher eigentlich weiß, was auf einen zukommt und man kann überhaupt nichts dagegen tun.
Erkennen Sie dennoch Parallelen im Umgang mit der Pest damals und Corona heute oder liegen die Lebenswelten zu weit auseinander?
Es gibt sicherlich einige Verhaltensmuster, die ähnlich sind. Vielleicht gerade jetzt vielleicht in dem Bereich, wo die Pest vielleicht nicht ganz mehr so ungewöhnlich war, wo man sich fast schon dran gewöhnt hätte vielleicht. Also da war natürlich eine gewisse Neugier erstmal, wenn es einen selber nicht betrifft. Das war sicherlich auch jetzt bei Corona, dass als es noch ganz weit weg in China war, dass man sich so ein bisschen mit einem angenehmen Schauder, wir sind ja nicht betroffen, aber was ist da bloß los, dann gefragt hat, wie geht das da in den fremden Ländern ab? Das gab es also auch tatsächlich schon im Mittelalter und früher Neuzeit. Da gab es zum Beispiel Guckkastenbilder, die man auf Jahrmärkten gesehen hat von Katastrophen, die halt woanders passiert sind und eben nicht bei einem vor der Haustür. Also so ein bisschen Neugier erst am Anfang und dann natürlich wirklich die Furcht, die umgeht, wo man natürlich auch versucht, selber aktiv zu werden, nach einfacheren Lösungen vielleicht auch zu suchen. Also Fake News, wie sie heute genannt werden, gab es auch damals schon, auch Gerüchte, wie kommt diese Krankheit in die Welt, ist es wirklich ein natürlicher Ursprung oder hat das vielleicht jemand aktiv gemacht, um irgendein politisches oder sonstiges Ziel zu verfolgen. Also sowas gab es damals natürlich auch schon. Aber natürlich auch dann, wie ich, wenn die Krankheit dann da war, die Maßnahmen der Obrigkeit, könnte man schon sagen, also Isolation der Kranken, also das, die Quarantäne kommt ja aus der Pestzeit letztendlich, dieses Quaranta 40 auf Italienisch, dass man 40 Tage lang die Waren und die Personen isoliert hat, um eben dann sicherzustellen, dass sie nicht mehr kontagiös waren. Aber auch sowas wie häusliche Isolation gab es schon damals, dass die Leute in ihren Häusern eingesperrt waren, entweder weil das Lazarett voll war oder weil man keine andere Möglichkeit sah. Solche Maßnahmen gab es natürlich auch schon im Mittelalter und früher Neuzeit.
Die Geschichte der Pest kann man anhand vieler Objekte nacherzählen, wie in ihrer Ausstellung zu sehen war. Was würde denn von dieser Pandemie bleiben, falls sich Museumsmacher in 500 Jahren an eine Corona-Ausstellung machen würden?
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich gerade die Informationen vor allem digital vorliegen heutzutage oder auf sehr vergänglichen Materialien. Davon wird vielleicht nicht allzu viel bleiben. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass man heutzutage im Gesundheitswesen sehr, sehr viele Einmalobjekte benutzt, sei es Schutzanzüge, irgendwelche Medikamentenhüllen oder auch Masken, die man trägt, wo Kunststoffteile dran sind, das zersetzt sich ja nicht so schnell. Und wenn man das eben nicht in die Verbrennung gibt, sondern wie auch vielfach noch in der Welt auf die Deponie, dann würden sich da sicherlich Archäologen in ein paar hundert Jahren freuen, wenn sie zwischen Hausmüll dann auf einmal eine Schicht mit Gesundheitsartikeln finden und dann wieder eine Schicht Hausmüll, dann weiß man, da war anscheinend großer Bedarf, vielleicht eine Seuche zu der Zeit.
Stefan Lehnen vom Museum für Archäologie in Herne. Und das Museum hat einen YouTube-Kanal, wo man die Ausstellung über die Pest online besichtigen kann. Dazu gibt es auch Erläuterungen. Pest auf Sendung heißt der Kanal. Hier aber erst einmal weiter mit Kultur auf Sendung und einer neuen Reihe.
Endlich mal erklärt.
Begriffe aus Musik, Architektur und Kunst, die Experten einfach so voraussetzen und die wir uns hier an dieser Stelle mal genauer anschauen möchten. Heute geht es um einen Begriff, der umstritten war wie nur wenige in der Debatte um die Kunst der letzten 60, 70 Jahre. Der Begriff White Cube. White Cube, weißer Würfel oder weiße Zelle, was ist damit eigentlich genau gemeint? Frage an Carsten Probst.
Ja, Frau Rost, ein sogenannter White Cube ist zunächst erstmal eigentlich was ganz Einfaches, nichts anderes als eigentlich ein leerer Raum mit weißen Wänden, ja, und auf denen dann oder vor denen dann Kunstwerke platziert werden. Das ist kunsthistorisch eigentlich eine relativ junge Entwicklung. Noch im 19. Jahrhundert wurden ja in den großen Gemäldegalerien häufig die Wände farbig bespannt oder bemalt, sei es um bestimmte Farbelemente in den Malereien zu betonen oder um auch eine Gliederung der verschiedenen Abteilungen vorzunehmen. Also diese kahlen, weißen Ausstellungsräume, die wurden vermutlich am Ausgang der modernen Avantgarde, also manche sagen von Alfred Barr, dem Direktor des MoMA in New York, um die Umgebung der Kunst möglichst neutral zu halten, um sie von ihrer Umgebung abzuheben und natürlich auch um ihre Autonomie von dieser Umgebung zu unterstreichen. Und das setzte sich dann nicht sofort überall durch. Also die Moderne war ja selbst schon recht erfindungsreich mit Ausstellungsformaten und Räumen. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde dann aus diesem White Cube doch, kann man fast so sagen, eine regelrechte Ideologie der Kunstpräsentation, vor allem im Westen.
Und was war, was ist daran so umstritten?
Ja, der Widerstand gegen den White Cube kam eigentlich aus der Institutionenkritik der späten, sage ich, 1950er Jahre bis in die 70er Jahre. Auch die Kritiker konnten sich natürlich auf die Moderne beziehen. Der ganz große Name, der da über allem schwebt, ist natürlich der von Marcel Duchamp und seinem Konzept der Ready-Mades, die natürlich betont unmuseal waren, oder auch sein Museum im Koffer, also das sozusagen transportabel war. Duchamp hatte sozusagen auch die Kunst im Museum als tot bezeichnet und aus dieser Perspektive schien nun die flächendeckende Präsentation von moderner Kunst in White Cubes nach dem Zweiten Weltkrieg vielen Künstlern so, als wollten die Museen quasi die Deutungshoheit wiederherstellen, was Kunst eben sei und was nicht. Oder was Kunstautonomie ist und was nicht. Aber viele Künstlerinnen und Künstler deuteten die inzwischen völlig anders als die Museen. Nämlich genau umgekehrt. Nicht als Befreiung von Kontexten, sondern als radikales sich einlassen auf das, was in Museen gerade nicht als Kunst gilt. Ja, und so wurde daraus quasi so ein Machtkampf, ein Stein des Anstoßes. Andy Warhol, um mal ein berühmtes Beispiel zu nennen, hat in den 60er Jahren einen White Cube mit Regalen ausgestattet, um dort seine Campbell-Tomatensuppendosen aufzustellen.
Und wie ist die Situation heute? Setzen Museen und Galerien nach wie vor auf den White Cube oder gibt es Alternativen?
Ja, doch. Also Brian Doherty, der irische Theoretiker und Künstler, der mit seinen inzwischen schon einschlägigen Essays über den White Cube die Künstlerkritik daran besonders auf den Punkt gebracht hatte in den 70er Jahren, der hatte in den 1990er Jahren eigentlich ja fast resigniert genau das festgestellt, dass also der White Cube offenkundig aller Kritik getrotzt habe. Wenn Sie heute in die Museen schauen, gerade in die Museen für Gegenwartskunst, dann sehen Sie doch sehr viele Kabinette mit in der Form dieses White Cube, aber auch in Galerien. Und ja, wie sieht es aus mit den möglichen Alternativen? Natürlich werden viele Alternativen immer wieder erprobt, auch von Künstlerinnen und Künstlern. Aber auf lange Sicht ist, glaube ich, eigentlich nur ein breiter Bewusstseinswandel zu beobachten, der die Museen eigentlich auch schon erfasst hat. Also sie sehen den White Cube nicht mehr so wie zu Zeiten Alfred Barrs, sondern sie wollen die Kunst mehr und mehr kontextualisieren, so heißt es ja. Und das heißt, es wird auch die Museumsräume mit der Zeit nachhaltig verändern, auch den Rang der Museen, denn sie werden auf lange Sicht eben nicht mehr die alles entscheidenden Institutionen sein, die bestimmen, was Kunst ist und was nicht.
Der White Cube endlich mal erklärt. In unserer neuen Reihe, und die finden Sie online unter deutschlandfunk.de oder in der App DLF Audiothek. Und damit zu den Kulturmeldungen heute mit Susanne Lurwig.
Tja, zunächst gibt es noch eine weitere freudige Nachricht, und zwar, dass Bund und Länder den vielen Kulturschaffenden, die derzeit massive Einbußen haben, ja finanziell unter die Arme greifen wollen. Von 40 Milliarden Euro ist die Rede, und die werden wohl auch benötigt, denn bislang sind zwischen März und Mai fast 90.000 Veranstaltungen abgesagt worden. Der Schaden geht tatsächlich in die Milliardenhöhe. Die Hilfen sollen unkompliziert bewilligt werden, und so wird unter anderem über eine Flexibilisierung des Mietrechts nachgedacht, häufig ein hoher Kostenfaktor für Kinobetreiber beispielsweise und auch für Buchhändler. Kultur ist in Zeiten wie diesen absolut wichtig, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Es ist, glaube ich, jetzt ganz vielen schlagartig noch einmal klar geworden, Künstler sind nicht nur nicht verzichtbar, sondern sie sind lebenswichtig. Wir sehen uns in einer Situation wie dieser ja mehr denn je danach, dass uns so ein bisschen Orientierung gegeben wird. Und es sind ja die Künste, die auch Sinn stiften und nach Antworten auf letzte Fragen suchen. Deshalb möchten wir sie gerade jetzt nicht im Stich lassen, nicht entmutigen, sondern sie bitten, arbeitet weiter für uns, wir brauchen euch.
Appelliert Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Derweil verlagert sich das kulturelle Leben immer weiter ins Netz. Auch die Berliner Schaubühne verlegt ihren Spielbetrieb auf die virtuelle Bühne. Auf der Webseite des Theaters steht ab sofort täglich von 18.30 Uhr bis Mitternacht kostenfrei ein Online-Ersatzspielplan mit täglich wechselnden Programmen bereit. Zu sehen seien Fernsehaufzeichnungen von Schaubühneninszenierungen aus verschiedenen Jahrzehnten. Zum Auftakt gibt es passend zur derzeitigen Lage Ibsens Volksfeind. In dem Stück bedroht das verseuchte Grundwasser eines Badeorts die Gesundheit der Menschen, und es entbrennt ein Konflikt um die Frage, was vernünftigerweise zu tun ist. Wenn nicht im Netz, dann findet Kultur in diesen Tagen auf dem Balkon statt. Die Italiener singen gemeinsam auf ihren Terrassen oder aus Fenstern raus. Und auch in Stuttgart will man gegen das Coronavirus musizieren. Morgen um 18 Uhr wollen professionelle Musiker von ihren Privatwohnungen aus in einer Art gemeinsamen Konzert Ludwig van Beethovens Ode an die Freude spielen. Die Profis wollen aber nicht nur unter sich bleiben, sondern appellieren an alle musikbegeisterten Stuttgarter mitzumachen. Ganz ohne Netz wird aber auch diese Aktion nicht ablaufen, denn die Auftritte sollen gefilmt und im Internet unter dem Hashtag Stuttgart musiziert daheim geteilt werden. Ähnliche Initiativen wie in Stuttgart sind bundesweit für morgen angekündigt. Helmut Stern ist gestorben, der Geiger, Mitglied der Berliner Philharmoniker und Autor des Buches Seitensprünge. Er konnte auf ein bewegtes Leben zurückblicken. So floh er mit seinen Eltern schon als Kind vor den Nazis und lebte eine Zeit lang im chinesischen Harbin. Stern verdiente schon als Kind Geld mit seiner Musik, ernährte seine Familie mit seinem Geigenspiel. Im Laufe seines Lebens spielte er in Bars, bevor er dann über 30 Jahre bei den Berliner Philharmonikern seine Heimat fand. Helmut Stern wurde 92 Jahre alt.
Und das war Kultur heute, eine erste Bilanz der Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Ziehen die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.